Radio 1. Nur für Erwachsene.
Aus Schweden war das. Mike Snow und I Was a Sailor. Und jetzt von Schweden ein bisschen runter nach Hamburg. Und da sind wir in den 60er Jahren und begegnen ein paar sympathischen jungen Menschen.
Wir machen eine Jugendlichenkontrolle.
Oh, eine Ausweiskontrolle.
Alle Jugendlichen unter 18 Jahren müssen dieses Lokal
verlassen. 18 Jahre alt. Verlassen.
Ja. Wir machen eine Ausweiskontrolle.
Wir machen eine Ausweiskontrolle. Die da so charmant Deutsch sprechen, sind Engländer. Der eine heißt Paul, der andere heißt George. Sie sind noch sehr, sehr jung und ahnen noch nicht, dass sie kurze Zeit später weltberühmt sein werden mit ihren beiden anderen Freunden John und Ringo. Genau, es sind die Beatles. Becoming the Beatles heißt ein sehr, sehr hörenswerter neuer Podcast, der uns in 6 Folgen mitnimmt zu den Anfängen der Band. Erzählt von Oke Bandiksen und der ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Hallo Oke. Ich glaube, in dem Fall kann man mal offen mit Geburtsdaten spielen. Also als die Beatles anfingen, lagst du noch nicht mal als Quark im Schaufenster.
Nein, ich bin erst geboren, als die Beatles sich aufgelöst haben, genau.
Okay, gut, also dann erzähl mal, wie kam's? Also deine Liebe zu den Beatles, ich meine, die muss man mir mal voraussetzen, damit du so einen Podcast überhaupt machst.
Genau, weil es eben auch eine aufwendige Geschichte ist. Aber die Beatles waren natürlich, wenn man dann so geboren wird, dann eigentlich schon immer da. Und man wundert sich dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr darüber, dass es sie gibt. Die Musik ist irgendwie vorhanden. Ich habe 3 ältere Geschwister. Und meine Eltern hatten auch eine Platte. Aber also die Musik war schon auch irgendwie im Radio und so. Aber dann ist der Dezember 1980, John Lennon wird erschossen. Und da war ich 10 und das weiß ich noch sehr genau, wie das war. Vor allem, wo es also die Meldungen gab dann. Und dann gab es auch auf einmal viele Zeitschriften und viel mehr im Radio. Imagine wurde sehr oft sich gewünscht im Radio, das weiß ich noch ganz genau. Und meine älteren Schwestern beide bekamen zu Weihnachten von einem unserer Onkel jeweils eine Beatles-Platte geschenkt, weil der nämlich dachte, jetzt wo einer tot ist von den Beatles, wird es die ja nicht mehr geben können. Das heißt, die Platten, die steigen jetzt im Wert. Also wie Aktien oder wie Briefmarken oder so. Das war natürlich nicht so, weil wir die Platten auch gespielt haben. Und zwar wie Teufel irgendwie, mein Bruder und ich. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären sie vielleicht ein bisschen mehr wert als damals. Aber deswegen bin ich damit, also wir haben das rauf und runter gehört. Und dann kam so eins zum anderen. Meine Geschwister merkten dann, oh, okay, gefällt das gut. Und legten zusammen und schenkten mir dann das Jahr drauf, Weihnachten oder zum Geburtstag, Sgt. Pepper und so weiter und so weiter. Dann kam immer mehr dazu und dann so hörte das nie wieder auf quasi.
Das ist so verrückt, weil es gibt gerade so Parallelen. Ich bin im Osten aufgewachsen und ich weiß noch, dass ich war so 10 oder 11 oder so und dann gab es in der DDR so einen Jugendsender und der spielte immer eine Plattenseite eine halbe Stunde und die andere Plattenseite oder eine andere Platte andere halbe Stunde. Und ich habe das mit 10 oder 11 aufgenommen, die Beatles, und ich weiß noch, wie mich das total infiziert hat damals irgendwie. Und das weiß, glaube ich, jeder, also weil du sagst, der Tod von John Lennon, kann ich mich auch ganz genau erinnern. Also wie man sich an den 9., an den 11. November erinnert, 11. September erinnert zum Beispiel, oder 9. November oder so, habe ich das auch noch ganz genau im Kopf. Und dann, ja. Nun ist es ja das eine, also so infiziert zu sein von dieser Musik und von diesem Spirit. Und das andere ist zu sagen, okay, ich erzähle jetzt aber die Geschichte nochmal. Also ich habe Lust, das zu erzählen, die Anfänge.
Ja, ich finde, das ist das Interessante, fand ich daran war, also natürlich ist die Musik schön und die Geschichte der Band ist irgendwie märchenhaft, so großartiger Erfolg und interessante Persönlichkeiten. So, aber ich habe dann natürlich auch angefangen, so die Bücher, die es so bei uns so in der Bücherhalle, in der Bücherei, Stadtbücherei gab, zu lesen darüber. Da hieß es dann, die hätten in Hamburg angefangen, in der Reeperbahn, so in so Kellerlokalen, verqualmte Kaschem, sowas. Das habe ich mit dieser Musik eigentlich nicht zusammenbekommen. Und das hat mich eigentlich immer interessiert. Und dann bin ich als Zivildienstleistender nach Hamburg gegangen, 1990, und habe dann immer gedacht, na, das ist jetzt ja hier irgendwie gewesen, und war komischerweise nach ein paar Tagen an der Reeperbahn und habe dann geguckt, wo ist denn dieses Top Ten? Und das gab es damals auch noch. Das war eine Disco damals, da ging man auf gar keinen Fall rein, die war überhaupt nicht angesagt, aber dachte, hier ist ja gar nichts, hier ist ja gar kein Schild oder hier ist ja gar keiner, der irgendwie, es ist gar kein Museum oder sowas, und habe mich immer sehr gewundert, wie so das nicht irgendwie gewürdigt wurde, und habe aber festgestellt, es gibt viele von diesen Orten noch, Und habe mich eigentlich immer dafür interessiert, auch als, ich bin ja beim Radio, beim NDR in Hamburg, immer dafür interessiert, wie kommt das eigentlich, dass diese Band hier in Hamburg so diese Zeit verbracht hat? Was haben die da gemacht? Ist das nur so eine Jugendanekdote, wie man mal so einen Job hatte, so als, weiß ich nicht, Kellner oder Schlafwagenschaffner oder so? Oder ist da wirklich mehr dran? Und das ist es. Und das ist der Grund. Und das ist auch die Geschichte, die ich in diesen 6 Teilen erzähle.
Ja, genau. Und die beginnt, also du hast es schon gesagt, die kommen an. Da waren sie noch so eine durchschnittliche, eher, ja, also unterdurchschnittliche Tanzkapelle,
ja, genau,
die keine Sau interessiert hat, oder?
Also das, nee, war, das war nicht mal, und das ist auch ganz wichtig, und ich komme gleich zu diesem tollen O-Ton, den ich natürlich auch im Podcast verwende, weil der so hübsch ist. Die Beatles waren eine Rock'n'Roll-Tanzkapelle, es waren keine Konzerte. Die Beatles spielten live Rock'n'Roll zum Tanzen. So, also man bezahlte nicht ein und sagte, die Beatles, die kennt keiner oder so, sondern nein, sie mussten auf der Bühne den Laden unterhalten. Es musste konsumiert werden, es musste gefeiert werden. Die Seeleute, Hamburg ist natürlich eine Hafenstadt, wichtig. Reeperbahn ist das Amüsierviertel, wie alle wissen. Also der Kiez eben, sagt man da dazu. Da wird das Geld ausgegeben und da muss also was los sein. Und deswegen muss die Musik stimmen. Und Rock'n'Roll war das große Ding natürlich für die jungen Leute. Die wollte man haben als Publikum. Und das Kuriose an diesem O-Ton ist beispielsweise, das sagen ja Paul und George, das haben die so oft gehört, weil es ja eine Sperrstunde, also Sperrstunde gibt für unter 18-Jährige. Sonst gibt es keine Sperrstunde am Rotlichtviertel in Hamburg sowieso, in Deutschland ja sowieso nicht. Dachten die Beatles aber. Als sie kamen, dachten sie, sie müssten nur eine Stunde spielen und es gäbe eine Sperrstunde wie in England. Das war aber leider falsch. Deswegen mussten die ganz, ganz viel spielen und ganz schnell ganz viel lernen. Und immer wenn dann gesagt wurde, alle Jugendlichen unter 18 Jahren müssen dieses Lokal verlassen, da kam immer das Ordnungsamt und die Polizei, dachte George auf der Bühne, und was ist mit mir?
Der war 17.
Der war 17. Also die waren blutjung.
Ja.
Unglaublich. Und da sind sie auch lange mit durchgekommen, muss man sagen. Sie hat auch gar keine Arbeitserlaubnis davon abgesehen. Das war wirklich eine ganz windige Nummer.
Ja, ja, genau. Die dann ja auch bestraft wurde. Wir machen mal eine kleine Zäsur. Spring ins Jahr 1963. Da ist ihr erstes Album erschienen. Da waren sie dann schon groß. Also da war es das erste große Album und sehr erfolgreich. Und dann plaudern wir weiter über deinen Podcast, über die Anfänge der Beatles. Oke Bandixen ist bei uns und wir hören jetzt Please Please Me, die Beatles. Die Beatles, Please Please Me, das war schon, da waren sie schon groß, das war von ihrem ersten Album 1963. Bei uns ist Oke Bandix, er hat einen wunderbaren Podcast gemacht, 6 Teile Becoming the Beatles, die Anfangsjahre der Beatles in Hamburg. Wir haben schon jetzt gerade, Oke, so ein bisschen darüber gesprochen, wie es so richtig, noch nicht so richtig losging, sondern wo sie eigentlich eher gelitten wurden. John Lennon hat gesagt, we grew up in Hamburg und live waren wir nie besser. Also das ist ja wirklich interessant, dass er das rückblickend dann so gesagt hat. Vielleicht erzählst du mal, was, also wir erfahren ja natürlich auch ganz viel aus O-Tönen und so weiter. Es gibt ja so unfassbar viel Material und man glaubt ja eigentlich schon ganz viel zu wissen. Was war so für dich das, wo du gesagt hast, das ist aber jetzt neu. Also das ist mir neu und weil es mir neu ist, muss es auch allen anderen total interessant und neu.
Also ich finde es erstmal interessant immer. Also sagen wir, was hast du denn rausgefunden?
Ja.
Ich habe keinen neuen Song gefunden, das kann ich schon mal sagen. Das ist leider so. Aber ich glaube, ich habe noch mal ein bisschen mehr nachgezeichnet. Ich habe noch mal Leute gefragt, die wirklich dabei gewesen sind. Die gibt es nämlich immer noch. Das ist gar nicht so einfach, die zu finden. Das ist ja 62, 64 Jahre zum Teil her. Da muss man mal gucken, wen man da noch befragen kann. Gibt es gar nicht mehr so viele Leute, die noch leben. Was wichtig ist, ist, dass in Hamburg damals im Indra, wo morgen eben Joel Saracuda übrigens spielt, was ich ganz toll finde, morgen im Indra, morgen, genau, habe ich den Faden verloren. Ach so, was da passierte in Hamburg war, die Beatles wurden eine sehr gut eingespielte Liveband, weil sie eben Druck bekamen. Sie sollten eben eine Show abziehen und sie mussten gut sein, um das Publikum anzulocken. Das ist dieses Lebensgefühl, von dem John Lennon spricht. Sie haben Coversongs gespielt. Sie haben noch nicht ihre eigenen Songs am Anfang gespielt. Sie haben gespielt, was alle spielten. Chuck Berry, Little Richard. Sie spielten aber auch Der dritte Mann. Sie spielten Besame Mucho. Sie spielten irgendwas, um die Stunden voll zu kriegen. Jedes Solo musste verlängert werden. Und nochmal dieselben Songs in der nächsten Stunde. Sie waren blind eingespielt aufeinander, sie wurden eine gute Rock'n'Roll-Band und sie entwickelten ihren musikalischen Stil. Denn 8 Stunden oder 6 Stunden die Nacht singen, das kann man nicht so alleine. Das heißt, sie haben sich abgewechselt, was die Beatles immer gemacht haben. Sehr ungewöhnlich für eine Band damals. Normalerweise war es, ein Mann singt vorne oder eine Frau singt vorne und eine Band spielt hinten. Sie haben sich abgewechselt und sie haben ihren Harmoniegesang verfeinert. Also das heißt, sie haben zusammengesungen, damit nicht alle so Gas geben müssen. Und das ist ja so ein typisches Beatles-Merkmal auch. Also deswegen haben sie das auch so gewertschätzt.
Mhm. Du hast gesagt, du hast auch noch Leute gefunden, du hast sie gesucht und gefunden, die noch da sind und noch was erzählen konnten in Hamburg, aber auch in Liverpool, glaube ich, ne?
Ja, ganz genau. Ich habe zum Beispiel, also die Beatles sind ja, am Anfang sind sie mit dem Bus von Liverpool nach Hamburg gefahren. Das hat ganz lange gedauert, weil es ein klapperiger Kleinbus war. Und da saß ein Mann mit drin, der quasi noch fast unbefragt war. Barry Chung heißt der Mann. Das war der Schwager von damaligen Manager, dem ersten Manager, noch nicht Brian Epstein damals. Und der hat gesagt, ja klar, erzähle ich dir das alles, was du willst. Ich fahre dich auch rum hier in Liverpool. Ich habe also anderthalb Tage mit dem verbracht und der hat tolle Sachen erzählt. Und der war eben auch dann in Hamburg bei diesen ersten Shows im Indra mit dabei, was übrigens ein Strip-Lokal war. Die haben sich also mit einer Stripperin abgewechselt. Und das kam am Anfang nicht so gut an, weil die Leute doch irgendwie was anderes erwartet haben.
Ja, okay, also du warst in Liverpool, du hast in Hamburg Leute gefunden, du hast mit Klaus Voormann gesprochen, der inzwischen, also der Cover gemacht hat, sehr eng befreundet war.
Genau, ja.
Mit der Band immer noch ist, glaube ich.
Ja, ne? Das ist er in der Tat. Er hat, also zum Beispiel vor ein paar Jahren, als Ringo in Hamburg war, hat er Ringo nochmal die alten Stätten gezeigt. Wenn ich gewusst hätte, wann, wäre ich auch da gewesen, wusste ich aber leider nicht. Nein, Klaus Voormann ist natürlich ein idealer Zeitzeuge, weil der damals eben von der energetischen Live-Musik der Beatles in den Kaiserkeller gelockt wurde. Ein paar Schritte weiter vom Indra im Kaiserkeller, zweite Station der Beatles auf dem Kiez. Da ist er reingegangen, eigentlich nicht so ein Pflaster, wo ein Student hingegangen ist. Er hat auch gedacht, er wird da gleich ein paar an die Ohren kriegen, aber war nicht so. Und er hat sich mit den Beatles angefreundet und die haben sich gewundert, dass er auf einmal sitzt, da sitzt einer und hört richtig zu und klatscht, wenn sie fertig sind. Das hatten sie noch nicht erkannt, sowas. Ja. Der schleppte ja seine Freundin Astrid Kircher und die ganze Gang mit an und so veränderte sich das dann irgendwie auch so.
Ja, und das war ja noch die Zeit, wo Stuart Radcliffe noch dabei war und
Sutcliffe.
Was habe ich gesagt? Radcliffe. Das ist der aus Harry Potter. Genau, Sutcliffe und Pete Best, der ja auch noch lebt.
Genau, ja.
Und
dem bin ich, ehrlich gesagt, ich bin also mit Barry in Liverpool rumgefahren, ich habe es ja schon gesagt. Und dann sind wir auch, ehrlich gesagt, Pete Best in die Arme gelaufen. Aus Versehen, mehr oder weniger. Es war wirklich so. Es war völlig erstaunlich, weil wir standen dann vor dem Kasper Café, das gehört immer noch der Familie Best, das alte Café, wo auch Mona Best, Pietes Mutter, einen Café hatte und so ein Rockschuppen quasi im Keller. Und dann sagt Barry zu mir, okay, it's Pete. Und ich denke, was meinst
du? Der erste Drummer, falls
genau. Da kommt dann der erste Drummer, auch jetzt ein älterer Herr, ist jetzt glaube ich gerade 83 geworden, schlurft da dann die Einfahrt runter. Und die beiden hatten sich tatsächlich seit 64 Jahren nicht gesehen.
Ach,
ich meine, die leben jetzt immer noch in einer Stadt, beide immer noch, aber und sagte, you remember me? Und dann habe ich mich kurz vorgestellt und konnte da zwei Fragen noch stellen, aber das Wichtige war eben, dass ich ihn, also es war quasi, ja, diese Begegnung, die zufällig war.
Ja, es gibt ja neben dieser Geschichte, die du auf eine wunderbare Art und mit sehr viel tollem Archivmaterial erzählst und mit diesen Interviews, gibt es ja auch so lustige kleine Fakten, zum Beispiel, dass die Beatles Hamburg wegen eines brennenden Kondoms deswegen verhaftet wurden. Was war da los?
Ja, es war so, die Beatles hatten ehrlich gesagt, haben ja im Kaiserkeller gespielt und hatten dann aber gesehen, dass es doch noch bessere Bühnen gibt in Hamburg, nämlich das Top Ten, das ich schon erwähnt hatte. Es ist ja so, auf dem Kiez, da geht es ja ums Geschäft. Ja. Man muss ja dann sehen, wenn der eine Laden läuft und hat eine gute Idee, dann dauert es nicht lange, dann macht nach der nächste mit derselben Idee nochmal auf, nur vielleicht eine Nummer besser. So war es da auch. Das Top Ten hatte eine bessere Musikanlage, sehr attraktiv. Tony Sheridan spielte da schon, ein britischer Musiker, den die Beatles ganz toll fand. Mit dem haben sie natürlich auch in Hamburg nachher ihre erste Platte, ihre erste Single aufgenommen. Wichtiger Punkt auch. Hat auch in Hamburg stattgefunden. Und da haben sie dann gesagt, ach, dann spielen wir doch da lieber. Hatten aber einen Vertrag mit dem Kaiserkellerwirt, der nicht besonders erfreut war darüber. Und eigentlich gilt an der Reeperbahn, wenn man da sein Wort gegeben hat, dann gilt das eigentlich. Also sie hatten sogar vielleicht noch ein bisschen Glück, dass das nur so abging. Also dieser Wirt ließ erstmal George Harrison auffliegen und sagte, huch, die Jungs haben gar keine Arbeitserlaubnis und der ist ja erst 17, das wusste ich gar nicht. Der musste sofort ausreisen. Pete und Paul McCartney und Pete Best wollten dann ihre Instrumente holen in ihrem Quartier, das war so hinterm Kino irgendwo, zwei Lagerräume und haben dann aus Jux und weil sie dumme Jungs waren und weil sie sich auch irgendwie auf der sicheren Seite fühlten, haben dann Licht machen wollen, sagen sie, und haben ein Kondom an die Wand gepinnt und das angezündet. Woraufhin Bruno Koschmider, der Chef vom Indra und Kaiserkeller, eben sie angezeigt hat. Und daraufhin wurden die beiden verhaftet. Es gibt Menschen, die sagen, von der Bühne weg, vom Indra, vom Top Ten, und mussten eine Nacht in der Davidwache, in der Polizeiwache an der Reeperbahn verbringen.
Eine sehr schöne Geschichte. Mehr davon finden Sie unter anderem neben der eben auch sehr, sehr interessanten Starwerdung der Beatles, die Anfänge in Hamburg, in dem sechsteiligen Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre von Oke Bandixen. Und wir haben jetzt nochmal Musik. Es gibt Musik im natürlich von den Beatles, aber es gibt auch Musik von den Kickerdips. Das ist eine junge Band.
Genau, das ist ganz toll, dass wir diese junge Band, die kommt nicht aus Berlin, deswegen ist das ganz wunderbar, dass ich das erzählen darf heute. Wir wollten nämlich unbedingt nicht, also wir wollten keine Beatles-Coverband. Wir wollten aber eine Band haben, eine junge Band, die sozusagen ein Bandgefühl transportiert. Wir wollen Rockmusik machen. Wir wollen, auch wie klingt eine Gitarre, wenn man sie einstöpselt? Wie klingt eine Energie, wie klingt eine Haltung? Das wollten wir hören und das haben die Kickerdips ganz toll gemacht, finde ich. Weil wie die Beatles klingen, wissen wir alle. Und wie eine Coverband klingt, das ist dann immer nur eine Coverband irgendwie. Wir wollten diese Art transportieren und dazu war das The Missing Link und das sind die Kickerdips.
Das sind die Kickerdips, die hören wir jetzt. Und jetzt nochmal der Verweis, alle 6 Folgen können Sie in der ARD-Audiothek hören. Auf dem NDR, der es ja produziert hat und auf allen gängigen Plattformen, wo es das überall gibt. Becoming the Beatles. Dankeschön, dass du bei uns warst. Oke Bandixen, dem wir das zu verdanken haben. Und jetzt hören wir die Kickerdips mit Mach mal Schau.
Dankeschön.
Dankeschön. Mach mal Schau!